Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Jetzt Teil 2 zum Thema Fibromyalgie. Mein Name ist Silvia Maurer, ich bin Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, Leiterin des regionalen Schmerzzentrums in Bad Bergzabern in der Pfalz, niedergelassen mit Schwerpunkt Schmerzen, Palliativmedizin und Psychotherapie und wie immer Ihre Gastgeberin. Zusammen mit meinem Interviewpartner Michael Überall werden wir Sie in Teil 2 über die Diagnostik und weitere wichtige Details zur Fibromyalgie informieren. Herr Überall ist ebenfalls Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und er ist Präsident der Deutschen Schmerzliga, einer Patientenorganisation, ich möchte sagen, der größten Patientenorganisation im Bereich Schmerz. In Teil 1 haben wir bereits erfahren, dass die Fibromyalgie eine Erkrankung ist, die leider sehr spät diagnostiziert wird, die mit sehr vielen verschiedenen Symptomen einhergeht, bei der es nicht nur um Schmerzen geht, sondern da kommen zusätzlich noch Schlafstörungen hinzu, da kommt zusätzlich noch eine extreme Müdigkeit hinzu, eine Abgeschlagenheit und vielleicht, was auch ganz wichtig ist, es gibt leider keine apparative Diagnostik, es gibt keine Laborwerte, es gibt keine Röntgenbilder oder sonstige Untersuchungen, die uns die Fibromyalgie zeigen können. Lieber Michael, ich darf dich wieder ganz herzlich begrüßen.
Liebe Silvia, vielen Dank. Ich freue mich auf den zweiten Teil.
Ja, du hattest ja im ersten Teil auch schon erwähnt, dass bei der Fibromyalgie verschiedene Nervenstörungen auftreten können, möchte ich es mal nennen. Also du hast von Dysästhesie und Parästhesie, von Kribbeln und Ameisenlaufen gesprochen. Ist denn die Fibromyalgie eine Nervenerkrankung?
Nein, das ist sie nicht. Aber viele Menschen glauben das, weil vor ein paar Jahren eine Untersuchung aus dem deutschen Großraum gezeigt hat, dass bei einer Gruppe von Menschen, die man mit als Patienten mit Fibromyalgie diagnostiziert hat, in einer gewissen Häufigkeit eine Störung der intraepidermalen, also der Nervenfasern in der Haut, die Experten reden von den sogenannten Small Fibern, also den kleinen Nervenfasern, aufgefallen ist. Und dann hatte man gedacht, Mensch, das ist ein Erklärungsmodell, mit dem man vielleicht die Fibromyalgie wirklich vollumfänglich erklären kann. Das wäre einfach gewesen, weil man kann die Diagnose apparativ stützen und damit wieder die Vorteile einer apparativ gestützten Diagnostik in den Raum stellen. Aber man muss sagen, das ist in der Euphorie der Meldung, die damals publiziert wurde, ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Das kann bei einzelnen Patienten vorliegen. Es ist aber nicht beweisend für die Fibromyalgie. Und es ist auch so, dass nur ein kleiner Teil der Patienten mit Fibromyalgie, je nach Untersuchung zwischen 15% und 25% der Betroffenen, überhaupt solche Veränderungen aufzeigen. Und ein letzter Punkt, muss vielleicht auch zu berücksichtigen, Neuropathien sind eben nicht selten, sondern sie sind durchaus häufig auch in anderer Form. Und hier kann es dann natürlich dazu kommen, dass man eine häufige Diagnose, nämlich die Fibromyalgie, mit einer anderen häufigen Diagnose eher zufälliger Natur zusammentrifft, als dass sich hier ein ursächlicher Zusammenhang nachstellen kann. Also Fibromyalgie ist keine Neuropathie, aber ein kleiner Teil von Fibromyalgie-Patienten hat neuropathische Phänomene.
Also zum Nervenarzt ist dann nicht unbedingt der Arzt, zu dem ich gehe, wenn ich eine Fibromyalgie habe. Gehe ich dann zum Rheumatologen?
Auch nicht unbedingt. Natürlich kann man zum Rheumatologen gehen, aber es ist keine rheumatologische Erkrankung. Die Fibromyalgie hat ganz sicherlich einen immunologischen Anteil und Rheumatologie und Immunologie sind zwei Fachdisziplinen, die sehr eng miteinander zusammenhängen. Aber es ist eben nicht eine klassisch rheumatische Erkrankung. Natürlich werden, und das zeigen so die ersten Ergebnisse, verschiedene Untersuchungen, biochemische, auch in Kombination mit neurologischen Störungen, ursächlich für die Fibromyalgie angelastet, schuldig zu sein. Aber es ist nicht die Erkrankung, für die der Rheumatologe dann in das Tischchen greift und die besten Medikamente rauszieht und danach alle Probleme löst. Aufgrund der Vielgestaltigkeit der Symptomatik funktioniert das auch nicht. Die Fibromyalgie ist also keine klassische rheumatische Erkrankung.
Du hattest im ersten Teil schon erzählt über Immunologie. Kannst du das vielleicht nochmal näher ausführen? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Nun, das Wechselspiel zwischen dem Nervensystem, das wir ja eigentlich als Hauptverursacher oder Haupttransmitter für Schmerzen ansehen, und immunologische Faktoren ist ein relativ neues Forschungsgebiet, auf dem wir noch sehr viel zu lernen haben. Und gerade bei der Fibromyalgie hat man festgestellt, dass in einem Tiermodell, wo man eine Fibromyalgie simulieren konnte, betroffene Tiere sich natürlich anders verhalten als nicht betroffene Tiere. Und bei diesen betroffenen Tieren konnte man einen Unterzelltyp von Immunzellen identifizieren, die wohl besonders ausgeprägt auffällig verändert waren. Und wenn man diese Zellen extrahiert hat und dann den gesunden, nicht betroffenen Tieren injiziert hat, dann haben diese Fibromyalgie-verdächtige Symptome entwickelt und sich nach einiger Zeit genauso behandelt und verhalten wie die ursprünglich auffälligen Tiere. Und diese Übertragbarkeit durch einen Immunfaktor weist darauf hin, dass wahrscheinlich ein relevanter Faktor, von vielen anderen natürlich auch, immunologischer ist und dass das Immunsystem mit Schmerzen eine enge Verwandtschaft hat und eine enge Kooperation eingeht, wissen wir auch aus verschiedenen anderen Schmerzerkrankungen.
Also das vielleicht auch etwas für die Zukunft, um dann doch noch irgendwas zu haben, wo man vielleicht apparativ die Fibromyalgie mal diagnostizieren könnte, mal so in Konjunktiv gesprochen.
Vielleicht, wobei ich ganz ehrlich jetzt ein bisschen Wasser in den Wein gießen möchte. Auch wenn wir sozialisiert sind, dass wir in der Medizin gerne alles in irgendeiner Form apparativ bestätigt haben müssen. Ich glaube, für die Fibromyalgie wäre der entscheidende Schritt in die Zukunft nicht, dass wir darauf warten, irgendwann so einen Test zu haben, sondern dass wir bereits mit dem anfangen, was es gibt. Und die Diagnose einer Fibromyalgie ist heute nach den aktuellen Empfehlungen international, wir in Deutschland unterscheiden uns da ein bisschen davon, aber international, eine Erkrankung, die nicht als Ausschluss von allem anderen entsteht, sondern die positiv diagnostiziert wird beim Vorliegen ganz klar definierter klinischer Symptome, also eine sogenannte phänomenologische Diagnostik. Und das ist auch nichts wirklich Neues und das kann sehr erfolgreich sein, denn du und viele andere wissen ja auch um die phänomenologischen Diagnosekriterien der Migräne und der verschiedenen anderen primären Kopfschmerzerkrankungen, bei denen man auch lange Zeit nicht wusste oder unverändert nicht weiß, was wirklich im Detail alles hier zugrunde liegt. Und so kann man auch bei der Fibromyalgie die Diagnose jetzt schon heute im Jahre 2023 sehr wohl konkret auf der Grundlage der klinischen Befunde der Patienten stellen, ohne darauf zu warten, dass irgendwann mal vielleicht noch ein toller Labortest oder eine bildgebende Untersuchung kommt. Und ich glaube, das sind wir unseren Patienten auch schuldig, dass wir hier rechtzeitig die konkreten Diagnosen stellen.
Ja, jetzt, wenn ich jetzt so an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denke, die vielleicht sich in diesem Komplex der Symptome wiederfinden, was muss ich jetzt meinem Arzt berichten oder was muss der oder diejenige tun, der Arzt oder die Ärztin, um die Diagnose zu stellen?
Also er muss sich in allererster Linie mal Zeit nehmen und mit dem Patienten sprechen und er muss eine orientierende körperliche Untersuchung durchführen. Um die Diagnose einer Fibromyalgie zu stellen, ist es international, und dem schließe ich mich jetzt hier ausdrücklich an, nicht notwendig, eine andere Erkrankung auszuschließen. Aber es macht natürlich Sinn, andere Erkrankungen im Hinterkopf zu haben, die unter Umständen die Symptome verursachen können. Denn wenn ich die diagnostizieren und vielleicht auch ursächlich behandeln kann, dann hat der Patient seine Beschwerden gelöst. Aber es ist nicht Voraussetzung. Voraussetzung für die Diagnosestellung ist, dass der Patient über sogenannte generalisierte Schmerzen klagt. Das heißt, das sind Schmerzen, die in mindestens 4 von 5 Regionen des Körpers, und der Körper wird hier in 5 Bezirke eingezeichnet oder eingeteilt, rechts oben, rechts unten, links unten und Rumpfbereich inklusive Kopf und Hals, dass er also in 4 dieser 5 Regionen mindestens Schmerzen hat. Diese Schmerzen müssen über einen bestimmten Zeitraum auftreten. Hier ist die Vereinbarung mindestens 3 Monate, mehr oder weniger anhaltend vorhanden. Zusätzlich sollte er eine bestimmte Häufigkeit von Beschwerdeschmerzlokalisationen haben, die man über den sogenannten Widespread Pain Index auf einer Art Landkarte des menschlichen Körpers markieren und aufzählen kann. Und hier werden gefordert, zwischen 4 und 7 solcher auffälligen Schmerzregionen als Mindestkriterium. Und es muss ein bestimmter Symptomschweregrad vorhanden sein. Das heißt, es müssen Beeinträchtigungen vorhanden sein, die auch wieder in irgendeiner Form messbar werden aufgrund der klinischen Schilderung der Patienten. Und da geht es im Wesentlichen um das Vorhandensein von Kopfschmerzen, abdominellen Bauchschmerzen, dem Vorhandensein einer Depression, dem Ausmaß der körperlichen Abgeschlagenheit, dem Vorhandensein eines nicht erholsamen Schlafes und dem Ausmaß dieses nicht erholenden Schlafes und kognitiven Beeinträchtigungen. Und wenn ich diese paar Kriterien, und es sind eben nicht wirklich viele Kriterien, die ich in einem systematischen Gespräch mit dem Patienten auf der Grundlage seiner Schilderung und auf der Grundlage einer orientierenden körperlichen Untersuchung, ich sag's jetzt mal salopp, innerhalb von 5 bis 10 Minuten stellen kann. Dann kann ich dem Patienten die Diagnose Fibromyalgie geben, wohl wissend, dass diese Diagnose das Vorliegen anderer Schmerzerkrankungen nicht ausschließt, aber eben auch diese anderen Schmerzerkrankungen nicht das Vorliegen einer Fibromyalgie ausschließen. Diese Diagnose der Fibromyalgie ist also unabhängig von anderen Diagnosen gültig und sie erfordert nicht, und das ist ganz wichtig, explizit nicht, dass wir andere Dinge ausschließen und nur dann die Diagnose stellen, wenn nichts anderes aus unserer Sicht mehr vorliegen kann.
Okay, also das ist ja jetzt auch mal interessant, das zu wissen. Und jetzt habe ich mal gehört, dass es diese sogenannten Druckpunkte gibt in der Muskulatur oder an den Muskel- und Sehnenansätzen, die sogenannten Tenderpoints. Was spielen die denn jetzt noch für eine Rolle? Oder?
Eigentlich gar keine mehr. Die Tenderpoints waren in der Frühphase der, sage ich mal, Beschäftigung mit der Erkrankung Fibromyalgie, haben die eine große Rolle gespielt. Sie waren ein relevantes diagnostisches Kriterium. Aber man hat eben über den Lauf der Jahre und sozusagen der Jahrzehnte festgestellt, dass diese Tenderpoints, die man bei myofaszialen Schmerzsyndromen durchaus häufiger hat, nicht unbedingt und nicht zwangsläufig für eine Fibromyalgie-Diagnose Voraussetzung sind. Und hat sich deswegen ganz bewusst in den neuen diagnostischen Kriterien von diesen Tenderpoints getrennt und stattdessen eben den Widespread Pain eingeführt, also die Betroffenheit verschiedener Körperregionen gleichzeitig oder in zeitlichem Wechsel und die Symptomschweregrad in der Diagnostik mit einbezogen. Und mit diesen beiden Punkten hat man nun festgestellt, dass man sehr viel mehr betroffene Patienten konkret richtig diagnostizieren kann und damit natürlich auch die Voraussetzungen für sinnvolle Therapiekonzepte geschaffen. Sehr viel besser, als man das früher mit den Tenderpoints geschafft hat.
Gut, und du hattest jetzt gesagt, also es können gleichzeitig zur Fibromyalgie auch noch andere Schmerzerkrankungen vorliegen. Also es ist keine Ausschlussdiagnose.
Ja, das ist ganz entscheidend. Das heißt, es ist natürlich zu prüfen, ob eine andere Schmerzerkrankung die Symptome imitieren kann der Fibromyalgie und die könnte man unter Umständen dann vielleicht auch gezielt behandeln. Aber ganz viele Fibromyalgie-Patienten haben neben ihrer Fibromyalgie noch andere Schmerzerkrankungen und damit ist dann ein Nebeneinander auch wirklich möglich und es schließt die Diagnose nicht aus. In der Untersuchung, die wir durchgeführt haben im Praxisregister Schmerz, war es so, dass neben der Fibromyalgie die Schmerzpatienten im Mittel 2,7 weitere Zusatzdiagnosen hatten. Also 2 bis 3 zusätzliche Schmerzdiagnosen neben der Fibromyalgie. Und das zeigt nochmal, dass die Fibromyalgie wirklich eine eigenständige Schmerzerkrankung ist, die in Kombination mit vielen Dingen, Kopfschmerzen, auch rheumatischen Erkrankungen, Nervenschmerzerkrankungen, Gelenkschmerzerkrankungen, Neuropathien oder auch einer Tumorschmerzerkrankung bestehen kann und die auch unabhängig von diesen anderen Schmerzerkrankungen diagnostiziert und natürlich dann auch behandelt werden muss.
Okay, ja, dann vielen herzlichen Dank. Dann darf ich das jetzt mal zusammenfassen. Also die Fibromyalgie ist keine Nervenerkrankung und sie ist auch keine rheumatische Erkrankung. Man diagnostiziert sie nicht mehr wie früher nach den Tenderpoints. Sie spielen heute keine Rolle mehr, sondern das ist jetzt nach den neuen Kriterien, nach dem Widespread Pain Index. Das heißt, wie sind die Schmerzen über den Körper verteilt? Dazu wird der Körper in 5 verschiedene Regionen eingeteilt. Einmal den Arm rechts und links mit der Schulter dazu. Das sind dann 2 Regionen und genau das Gleiche gilt für die Beine. Und dann kommt noch der Rumpf dazu. Man lässt dann die Patienten im Prinzip oder man sagt, wo genau die Schmerzen sind. Und du sagtest, es müssen auf diesem Schema vom Körper 4 bis 7 auffällige Symptome sein. Zudem kommt noch ein Fragebogen dazu zum Symptom Schweregrad. Und da geht es dann um Müdigkeit, um weitere Erkrankungen, also um den Kopfschmerz oder Bauchschmerz und um die Depression, ob solche Dinge auch vorhanden sind. Und dann kann man damit im Prinzip die Diagnose, die Schlafstörung, die kommen noch dazu, damit kann man dann die Diagnose Fibromyalgie stellen. Ja, lieber Michael, dann erstmal ganz herzlichen Dank dafür. Das war Teil 2 zum Thema Fibromyalgie.
Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Silvia.
Ja, und jetzt wissen wir, was das ist. Wir wissen, wie man es diagnostiziert. Aber jetzt wäre natürlich auch noch wichtig, wie wird es denn behandelt? Und das werden wir dann in Teil 3 erfahren. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Es geht dann spannend weiter in Teil 3. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Schmerzmedizin konkret, der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.